Hansi hat schon angekündigt, dass wir den vierten Advent haben. Gestern kam eine Karte von einem Freizeitheim und da war ganz interessant die Reihenfolge des Wartens aufgezeichnet. Warten, das zum Erwarten führt, bringt Vorfreude, die schließlich in erfüllter Hoffnung gipfelt. Ist das wirklich so, dass wir in dieser Zeit, in der Adventszeit, heute ist der vierte Advent, also wir haben ja schon jetzt Zeit gehabt, uns auf dieses Warten einzustellen, dass wir nicht nur warten, sondern dass wir auch erwarten, dass wir eine Vorfreude haben und das alles auf unsere Hoffnung, die wir schon lange in uns tragen, gipfeln soll. Also das ist ein vollendetes Erwarten, ein vollendetes Advents-Einstellung. Unser Text heute ist, wir gehen weiter im Römerbrief, Kapitel 8, ab Vers 18 bis 30 einschließend. Und Paulus wechselt dann, nachdem er alles gesagt hat, wechselt er dann zu einer interessanten Aussage. Und er sagt, ich bin überzeugt. Und hier bringt er etwas, wovon er überzeugt ist. Und wovon ist er denn überzeugt? Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist das Thema, das er in diesem Abschnitt behandeln wird. Er ist überzeugt. Liebe Geschwister, leben wir in dieser Überzeugung? Oder sind die Bedrängnisse, die Leiden, das, was wir um uns sehen, was wir selbst erleben, oder auch das, was in den Versen davor, dieser innere Kampf, das ist ja auch Leiden, wenn wir merken, dass wir mit uns selbst nicht zurechtkommen, dass wir das tun, was wir nicht tun wollen, und das, was wir wollen, das vollbringen wir nicht, ist ja auch ein Leiden, wenn wir ehrlich sind. Und wenn das alles dazu gehört in unserem Leben und dann aber unser Ausblick ist, das alles fällt nicht ins Gewicht mit der Zukunft, die wir entgegengehen. Der Abschnitt, den Paulus hier hat, der hat eine Aussage, dass die gesamte Schöpfung von Gott oder auf die Erneuerung wartet. Das sind die Verse 19 bis 22. Und dann kommen die weiteren, dass die von Gott geschenkte Hoffnung vermittelt den Christen ein geduldiges Warten auf ihre vollkommene Kindschaft und auf die Erlösung von ihrem vergänglichen Leib. Das ist ein besonderes Thema. Dass wir wissen, warum wir diese Probleme haben und dass wir eine Erwartung haben. Es wird einmal anders sein. Und der dritte Abschnitt wird dann davon handeln, dass unsere vollkommene Erlösung im Gottes Ratschluss schon vor der Schöpfung festgelegt wurde. Gott weiß um den Verlauf des menschlichen Lebens und ehe er den Menschen geschaffen hat, hat er dafür gesorgt, dass wenn der Mensch nicht standhalten wird, dass Gott für ihn eine Lösung hat. Und dafür hat er alles vorbereitet. Das ist der Abschnitt, den wir heute zu betrachten haben. Es ist ja so, dass so ein Text ein bisschen Bibelarbeit ist. Deshalb wird die Predigt auch etwas nach einer Bibelarbeit ähneln. Das ist ja aber auch nicht, glaube ich, was Verkehrtes. Ich lese noch einmal den Römer-Vers aus Römer 8, 18, wo er dann schreibt, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Über welche Leiden spricht er? Da müssen wir kurz einen Rückblick machen über den Römer über den Kapitel 7, wo Paulus am Ende des Kapitels, Vers 24, sagte: Ich, elender Mensch, sind wir mal in dem Zustand gewesen, wo wir mit uns selbst so in Verzweiflung sind, dass wir bereit waren zu sagen, ich bin ein elender Mensch. Was sagt er da weiter? Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Der Konflikt in uns, auch wenn wir die beste Einstellung haben, die beste Vorsätze uns gesetzt, gestellt haben, dann merken wir, dass wir sie nicht nachkommen und spüren, naja, es hat nicht geklappt. Und dann kann der Gedanke kommen, ja, versagt. Und Paulus ruft aus und sagt, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Kapitel 8, Vers 6, da sagt er, dass dieser Todesleib, der das Trachten des Fleisches ist, tot, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Da erklärt er das, dass unser Leib, der trachtet nach dem, was irdisch ist, was fleischlich ist. Und dieses Trachten führt zum Tod. Aber das Trachten des Geistes ist Leben und Frieden. Vers 7 dann, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Unser Fleisch kann sich dem Gesetz Gottes nicht unterwerfen. Und das alles wird er dann erklären im Text, den wir weiter haben. Ich lese noch zwei Verse, dann gehen wir zu unserem Text. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Jetzt erinnere ich ein paar Aussagen von Alex Händler, der hat am letzten Sonntag gepredigt. Und er hat gesagt, in uns wirken gegensätzliche Kräfte. Die Lebensweise des Geistes oder im Geist oder die Lebensweise im Fleisch. Die letzte, die Lebensweise im Fleisch, ist ein Leben mit angezogener Bremse. Seid ihr jetzt beim Text dabei, bei der Predigt vom letzten Mal? Die ganze Predigt wurde immer wieder darauf so hingewiesen. Ja, ein Auto mit einer angezogenen Bremse fahren, tut dem Auto nicht gut, wir kommen nicht so schnell voran, kann auch Schaden anrichten und so weiter. Das Leben im Fleisch ist wie ein Fahren mit einer angezogenen Bremse. Ja, eine andere Ausdrucksweise in Deutsch ist, man steht auf dem Schlauch und erwartet, dass das frische Wasser kommt. Es kommt nicht, wir stehen auf dem Schlauch. Gott hat sich um den Mensch gekümmert, ihm sich ganz angenommen. Er hat ihn geschaffen für die Gemeinschaft mit sich selbst. Der Mensch steht bei Gott im Mittelpunkt. Alles ist für ihn geschaffen. Aber wehe uns, wenn wir uns in den Mittelpunkt stellen, dann sind wir gottlos und wir sind hoffnungslos verloren. Darunter leidet die Schöpfung und die Geschöpfe. Die Stellung der Söhne Gottes, von der er weitersprechen wird, die Herrlichkeit, die ist nur in der Gemeinschaft und in der Gegenwart Gottes möglich. Nur da findet sie statt. Wenn wir ohne Gott leben, wird diese Herrlichkeit niemals stattfinden können. Und das erste Argument, das Paulus jetzt weiterbringt ab Vers 19, ist, dass die ganze Schöpfung leidet und angespannt wartet auf einen Moment. Auf den Moment, wo zwei Gruppen, die ganze Schöpfung und der Mensch, befreit wird sein von dem Fluch. Ich lese jetzt die Verse 19 bis 22. Denn die gesamte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Dieser Abschnitt, die Verse 18 bis 22, die erklären, dass die Natur, und wir leben ja einmal auf dieser Erde und ja, sind ständig mit dieser Natur konfrontiert. Wir ernähren uns ja, vom Boden, wir leben, Luft, Sonne, alles brauchen wir. Aber diese ganze Natur ist nicht mehr so, wie Gott sie geschaffen hat bei der Schöpfung. Wir wissen ja, dass Gott die Natur, die Erde, verfluchte um des Menschen willen. Und deshalb leidet sie. Aber die Natur wird nicht befreit werden, ohne dass der Mensch wieder die volle Stellung bei Gott hat, die Gott ihm vorgesehen hatte. Und das sagt dieser ganze Abschnitt, dass die Natur einmal befreit wird werden. Aber sie sehnt sich danach, dass die Kinder Gottes, das heißt wir, die wiedergeborenen Menschen, die Kinder Gottes einmal zu der Herrlichkeit befreit werden sollen. Vers 21 sagt das, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Warum sagt Paulus das? Was hat er in dem Römerbrief, dieser Text, zu tun? Er sagte ja am Anfang, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen. Und jetzt bringt er diesen ganzen Zusammenhang der entstandenen Leiden, ob das Mensch ist oder Natur ist, das bringt er zusammen und sagt, auch die Natur leidet. Wir leben von dieser Natur, wir leben von der Schöpfung, das alles leidet mit. Aber das Leiden wird ein Ende haben, dann, wenn Gott die Kinder Gottes, seine Erlöste, einmal zur Herrlichkeit befreien wird. Nicht einfach befreit als Sklaven, die dann abgemerzt und abgemagert sind. Nein, sie werden zur Herrlichkeit befreit. Diese Herrlichkeit, die wird durch Jesus Christus uns geschenkt werden. Das haben wir an mehreren Stellen. Die Schöpfung sehnt sich der Offenbarung der Kinder Gottes. Haben wir uns manchmal mal darüber Gedanken gemacht, dass diese ganze Schöpfung sich sehnt danach, dass einmal ein Moment kommt, wo das Hauptgeschöpf Gottes, der Mensch, wieder befreit wird, hergestellt wird sein und dann wird auch sie frei sein. So wie es einmal geschaffen war, aber das wird noch herrlicher sein am Ende. Bei Gott, Gottes Heilsplan, der steigert sich, er geht immer höher in Erfüllung und das wird dann einmal sein. Die Schöpfung ist an den Stand und Handeln des Menschen gebunden. Die Schöpfung ist an den Stand und Handeln des Menschen gebunden. Wir könnten es umgekehrt sagen, wäre richtiger wahrscheinlich. Das Handeln des Menschen hat den Stand der Schöpfung festgesetzt. Aber auch die Zukunft, die Verwandlung und die Herrlichkeit ist auch an Menschen gebunden. Denn wenn der Mensch erst einmal befreit wird sein, dann wird auch die Natur. Haben wir darüber Belege in der Bibel? Im tausendjährigen Reich, wie wird das sein? Wird da nicht das Lamm und der Löwe zusammen auf dem Gras liegen? Haben wir doch diese Berichte. Das Fressen und gefressen werden wird ein Ende haben. Und wisst ihr, das ist nicht in diesem Sinne nur das Tieren. Der Mensch ist ja auch so. Der Mensch ist ja wie ein Raubtier. Die Grenzen werden gebrochen, Völker unterdrücken sich gegenseitig, Kriege werden geführt. Das ist ja auch ein Fressen und gefressen werden. Diese ganze Verfolgungen, das ist ja das gleiche Prinzip eines Raubtieres. Und das alles soll einmal ein Ende haben. Und daraufhin schildert er das Ganze, damit wir einmal verstehen, dass dieses Zeitliche, dieses, was uns betrübt, was uns Angst macht, das ist zeitlich, das ist kurz, das sollen wir nicht so hoch stellen. Es gibt eine Ewigkeit, die viel besser sein wird, die ganz anders sein wird. Deshalb bringt er diesen Zwischenschub hier rein von der Natur. damit wir das verstehen. Auch die Natur leidet, aber das ist alles zeitlich. Das wird einmal vergehen. Und dann kommt ab 23 der Vers auf den Punkt genau, worum es geht. Ich lese Römer 8, Vers 23. Und nicht nur sie, die Natur, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Hier kommt er auf den Punkt, das, was ja alles in Römer 7 und Anfang 8 noch geschildert hat. Dass nicht nur die Natur sich sehnt, einmal frei zu werden, sondern wir auch selbst. Und hier ist die tiefe Lehre davon, woher rühren all unsere Konflikte? Woher können wir enttäuscht über uns selbst sein? Warum tun wir nicht das, was wir wollen? Wir leben im Todesleib. Kapitel 7, 24 sagt er, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Dieser Kampf in uns selbst, das Fleisch kämpft gegen den Geist. Und wenn wir den Geist nicht die Priorität geben, dann nimmt sich das Fleisch diese Priorität. Und er sagt, wir sehnen uns danach. Und da werden wir erwarten die Sohnesstellung. Die Stellung, die komplette, vollkommene Sohnesstellung. Wir haben die Erstlingsgabe des Geistes bekommen. Diese Erstlingsgabe des Geistes bedeutet ja, dass wir wiedergeboren sind. Wir sind gerettet. Gott hat uns wiedergeboren, wenn wir unser Leben ihm anvertraut haben. Aber unser Leib ist noch immer nicht erlöst. Das besagt dieser Vers. Und damit besagt er auch, woher dieser ganze Konflikt ist, über den Paulus jetzt im Römerbrief von 6 bis 8 spricht. Der Konflikt liegt in uns selbst. Zwei Mächte, das ist, was Alex sehr gut im letzten Predigt, im letzten Sonntag gebracht hat. Und wenn wir nicht es lernen, umzugehen und uns der Leitung des Geistes voll unterwerfen und damit die Bremse lösen und dem Fleisch die Bahn nicht freigeben. Und er sagt, und wir seufzen und warten darauf, dass einmal dieser Kampf aufhört, dass wir erlöst werden von unserem Leib. Die Bibel schildert uns das. Sie sagt uns, dass wenn Jesus kommt und der Ruf erschallen wird, dass er uns von dieser Erde nehmen wird und wir werden in den Wolken verwandelt werden in einen anderen Leib. Die Auferstehung, es wird ein anderer Leib sein. Ein Leib, der nicht mehr Todesleib ist, sondern ein verklärter Leib. Darauf warten wir. Wenn es erst so weit ist, dann sind wir schon auch mit dem Herrn für immer verbunden. Das ist die gute Hoffnung. Das ist Advent, oder? Wenn wir uns darauf einstellen. Vers 24 erklärt dann ein bisschen, was er gerade gesagt hat. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Das ist die Erstlingsgabe. Er sagt, wir sind auf Hoffnung hin gerettet, dass einmal dieser Tag wird sein, wenn der Herr uns ruft, dass wir dann verwandelt werden in einen neuen Leib. Das wird dann ein vollkommener Mensch werden wir sein, rein, befreit, heilig, vollkommen heilig. Jetzt streben wir die Heiligung an, dann werden wir sie erreicht haben und werden dann mit Jesus sein. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er nicht sieht? Und jetzt kommt die Aussage, die uns in Pflicht nimmt, dass diese Hoffnung in Erfüllung geht. Vers 25, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Er sagt hier, dass das Ausharren oder dass dieser Erreichen dieser Zeit, des Punktes, wenn wir von diesem Todesleib erlöst sein werden, wenn die Begegnung stattfindet, dass bis dahin müssen wir ausharren. Ich weiß nicht, heute mit dem Ausharren haben wir ja in deutscher Sprache nicht so sehr viel, aber festhalten, ja, nicht wanken, dranbleiben, so würden wir heute sagen. Und er sagt, das ist der Begriff für Ausharren. Aber da kommt davor ein Standhafter, einen festen Stand darin zu haben, sich eingestellt haben und sagen, diese Zeit der Leiden und des Kummers, des Versagens, da muss ich mich an dem Herrn ganz fest klammern, vom Geiste sich leiten lassen. Und dann werde ich diese Zeit durchstehen. Denn auf die Begegnung mit dem Herrn, es lohnt sich. Mir fällt jetzt gerade ein, wo ich vor der Armee, ich hatte mich bekehrt, ein paar Tage vor der Armee, und der alte Prediger, viele werden ihn kennen, David Klassen, der über 20 Jahre für den Glauben in Haft gesessen hat, legte seine Hand auf meine Schulter, klopft so ein bisschen, Jakob, es lohnt sich. Es lohnt sich, an dem Herrn festzuhalten. Es sind jetzt bald 50 Jahre her, aber ich kann es nur sagen, der Mann wusste, worüber er redet hat. Er kannte das aus seinem Leben. Festhalten und ausharren. Wir erwarten mit standhaften Ausharren. Ist das Advent praktisch? Liebe Geschwister, wir haben ja so Adventszeiten. Ja? Du sagtest mal 5 Wochen, ich denke eigentlich 4. Ja? Vom 1. bis zu Weihnachten sind das 4 Wochen. Nur 4 Wochen im Jahr. Aber das sollte doch 365 Tage im Jahr sollte Advent sein. Ja? Wenn es diese Frage, wenn die Frage so wichtig ist, dass wir einmal den Zeitpunkt erreichen, worauf wir hoffen, glauben und wo wir wirklich komplett frei sind von den Kämpfen, die in uns sind, die von außen auf uns eingehen, das ist Erwarten. Deshalb sollte und dürfte der Advent eine ganze Zeit vergehen oder stattfinden. Nun, wir würden sagen, das ist ja ein bisschen schwierig. Erwarten, warten ist schwer. Jemand hatte gesagt, warten und einholen, das sind die schwierigsten Sachen. Stimmt, ja? Auf den Zug warten, der nicht kommt, oder wenn der Zug weg ist, den einzuholen. 2 schwierige Sachen. Unsere Lebensreise ist so wie ein Zug. Ja, wenn wir den verpassen, dann ist er weg. Aber Gott hat auch da Abhilfe geschafft. Er hat vorgesorgt. Und deshalb sagt er weiter im nächsten Vers schon, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Wir wissen, dass wir schwach sind. Wir merken immer wieder, dass wir versagen, dass es nicht klappt, so zu leben, wie wir es gerne möchten. Wer von euch möchte nicht im Glauben in Heiligung leben? Aber es klappt nicht immer. Und dann denken wir, naja, ich habe es schon so viel Mal versucht, ich kann es nicht. Mit dem Beten wird es schon schwach, ich kann nicht mehr richtig beten, weil ich mich so schlecht fühle in diesem Versagen. Und dann sagt er, aber Gott hat gesorgt. Und das ist für uns ein guter Trost und Hoffnung, dass Gott weiß, wie es uns geht. Und deshalb lese ich jetzt den Vers 26 und 27. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Kann das sein, dass wir manchmal wirklich nicht wissen, wie soll ich denn richtig beten? Vielleicht sind unsere Gebete auch nicht erhört worden, weil wir, ich sage mal so, wie hier gesagt ist, nicht richtig gebetet haben. Nicht richtig heißt es ja nur in dem Sinne, dass wir nicht nach dem Willen Gottes gebetet haben. Es kommt nicht auf schöne oder einfache Worte an, es kommt darauf an, dass unser Gebet in dem Willen Gottes geschieht. Dass er seinen Willen tun kann. Denn wenn wir was Unreines beten werden, wird Gott uns beantworten? Wohl kaum. Deshalb ist es. Und er sagt dann, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heilige ein, wie es Gott entspricht oder Gott wohlgefällig ist. Wisst ihr, diese 2 Verse, diese Gedanken, die sind sehr tröstend. Manchmal wissen wir nicht, ja, wie soll ich beten? Wir ringen nach Worten, wir wissen nicht, wie wir es aussprechen sollen. Und eigentlich sollten wir beten, so wie es auf dem Herzen liegt. Nicht so sehr besorgt sein, ob ich das ganz richtig formuliert habe. Es ist zwar so, Spurgeon sagte, für die beste Botschaft der Welt sollten wir die besten Worte benutzen. Für das Gebet mit Gott sollten wir ehrfürchtig beten, das ist schon richtig. Aber wenn uns die Worte fehlen, dann wird der Heilige Geist sie ersetzen. Und er wird auch unser Gebet so vor Gott bringen, dass es Gott wohl gefällt. Warum? Wenn unser Herz rein ist und unser Herz aufrichtig vor Gott ist, dann kann der Heilige Geist das so vor Gott bringen, wie wir das meinen. Wie wir das in unserem Herzen gemeint haben. Sind wir ehrlich und aufrichtig? Sind wir besorgt um unsere Seele? Sind wir besorgt um andere Menschen? Dann wird Gott es so übertragen, sodass es ganz richtig bei Gott ankommt. Wenn wir aber aus falschen Motiven etwas sagen oder beten, kann der Heilige Geist dann weitertragen? Ich glaube nicht. Deshalb lasst uns immer ehrlich sein und Gott wird es weiterleiten oder der Heilige Geist wird es so weiterleiten, dass unsere Gebete unbedingt bei Gott in richtiger Form und zur rechten Zeit ankommen. Jemand hat mir unlängst einen kleinen Spruch zugeschickt, da stand drauf: Was ist das Schnellste in dieser Welt? Licht? Blitz? Noch irgendwas? Gedanken. Und da stand unten das Gebet. Denn Gott erhört es, ehe wir es gesagt haben. Er weiß es schon früher. Das Gebet ist das Schnellste. Wir können uns auch darauf verlassen. Wir wollen nur beten und Gott weiß schon, was wir brauchen. Das ist auch eine herrliche Zusage für uns. Wisst ihr, wir sind so scharf in Gottes Auge. Er beobachtet uns so scharf, ich meine fürsorglich jetzt in diesem Sinne, dass er, ich steht ja geschrieben, der aber die Herzen erforscht, weiß das Trachten des Geistes. Gott weiß alles. Und wenn wir Not haben, wenn wir in Not sind, der Herr kennt uns. Er weiß es. Und er will uns helfen. Jetzt haben wir den letzten Abschnitt, der sehr, sehr unterschiedlich verstanden wird und gedeutet wird. Und da sind Lehren entstanden. Lass uns den mal lesen. Verse 28 bis 30. Wir wissen aber. Und das Erste ist, Paulus behauptet hier, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und jetzt kommt die Erklärung. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Aus diesen Versen hat man Lehren gemacht, dass nur einzelne und einige Menschen auserwählt sind, berufen sind und so weiter und die anderen nicht. Hier geht es nicht darum, wer es ist, aber Menschen, die Gott zur Erlösung berufen hat, für die hat er einen Plan, wie das auszusehen hat, wie er das macht. Und er hat alles, den ganzen Heilsweg des Menschen, den Jesus Christus annimmt, den hat er vorher bestimmt. Und das Ganze gliedert er hier auf. Wir haben hier eine Aufzeichnung. Jemand hat die als goldene Kette genannt, wo Paulus hier die ganze Kette, wie Gott verfährt mit denen, die sein Heil annehmen wollen, wie er mit ihnen verfährt. Die Menschen von sich aus können eigentlich gar nichts. Es ist hundertprozentig Gottes Gnade. Der Ruf zum Glauben, seine Glaubensexistenz und seine ewige Zukunft verdankt er ganz und gar den Gnadenakten Gottes. Schaut mal, hier sind zwei, die gehören der Vergangenheit an, zwei der Gegenwart und eine der Zukunft. Das, was Paulus hier auflegt, und er sagt, die Erwählung. Wer zum Glauben kommt, verdankt das einer Entscheidung Gottes für ihn vor Grundlegung der Welt. Das finden wir in vielen Bibelstellen. Dass Gott die Erwählung, uns erwählt zu haben, dass wir gerettet werden, das hat er vor Grundlegung der Welt und deshalb ist auch Christus als Erlöser vorher bestimmt worden. Die Vorherbestimmung. Damit ist gemeint die göttliche Zielsetzung mit den Erwählten. Sie sollen Gottes Ebenbild sein, wie Christus es ist, und sie werden es durch ihre Glaubensgemeinschaft mit Christus. Und dabei ist klar, dass Jesus Christus der Erstgeborene ist. Er nennt ja uns auch Brüder, aber er ist immer der Erstgeborene. Er hat eine besondere Stellung, wenn er uns auch sich gleichstellt. Ja? Er sagt, ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Freunde. Und das Ganze ist, er hat uns vorherbestimmt, dass wir sein sollen wie sein erstgeborener Sohn. Das ist eine Bestimmung, eine Erwartung, denn entsprechend auch. Die Berufung. Wie ruft Gott? Gott ruft durch sein Evangelium. Und er ruft uns, dass wir ganz persönlich und führt uns zum Glauben. Gott will, dass wir sein Rufen hören und annehmen. Und allen, die diesen Ruf hören, die diesen Ruf annehmen, die werden gerechtfertigt. Menschen, die Jesus Christus sein Opfer annehmen, die werden gerechtfertigt. Das erklärt Paulus hier alles. Im Glauben an Jesus Christus nehmen wir das Heil an, wir werden wiedergeboren und wir werden gerechtfertigt. Gerechtfertigt heißt ja, auf unserem persönlichen Blatt, unsere Daten, steht vergeben, gerechtfertigt, im Namen des Lebens, im Buche des Lebens eingetragen. Das ist gerechtfertigt. Und steht keine Unterpunkte, diese Schuld hängt nach auf ihm und diesem. Im Grundbuch des Himmels ist dann kein Eintrag mehr, außer einen. Im Blute Jesu Christi gerechtfertigt. Und dann kommt der letzte Punkt, Verherrlichung. Das ist das Anteil bekommen an den unvergänglichen göttlichen Herrlichkeit. Jesus Christus im hohen priesterlichen Gebet hat er schon gesagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die gebe ich ihnen weiter. Und die erfüllt sich. Und wenn wir einmal im Himmel sein werden, dann wird das wunderbar sein. Wisst ihr, wir werden erstmal rein sein. Wir werden kein Gewissensbissen mehr haben. Wir werden uns nicht schämen brauchen für unsere Vergangenheit, weil Jesus Christus uns reingewaschen hat. Und er macht das hier so, bringt das Ganze zusammen. Und jetzt müssen wir wieder zum 18. Vers zurückkommen. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart wird. Hier schließt sich der Kreis wieder, warum er das Ganze gebracht und erzählt hat. Er will Mut machen. Er sagt, richtet euer Herz, eure Augen, eure Gedanken auf die Zukunft. Auf den Moment, wo wir einmal unseren Herrn und Heiland, unseren Retter von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Auch wenn es jetzt schwierig ist, auch wenn jetzt Schwierigkeiten sind, in der Welt, in uns selbst, in unserem Herzen und Gedanken, richtet euer Blick nach oben. Und dann soll die Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Lass uns mal ein bisschen den Gedanken so mitnehmen. Welche Herrlichkeit kann an uns offenbart werden? Im Himmel. Da müssen wir wahrscheinlich in der Offenbarung, da wo das beschrieben wird, diese ganze Herrlichkeit und Heiligkeit, wo die Priester nur sagen, heilig, heilig, heilig. Und wir stellen uns vor, wir werden da in dieser Gegenwart sein. Wir werden da mit Christus sein. Schon als eine Frau des Christus. Jetzt sind wir die Braut, ja? Da wird ja die Hochzeit des Lammes gewesen sein. Und dann werden wir einen Stand haben, auf ewig verbunden, vermählt oder komplett verbunden mit Jesus Christus. Dann kann es ja nicht anders sein, dass die Herrlichkeit, die er hat, sich auf uns übertragen wird. Das wird ja eine Einheit werden, die wird sein. Und er will uns Mut machen, Hoffnung machen und Frieden geben, dass wir von diesem Zeitlichen auf das Unvergängliche, Wunderbare und Herrliche, Ewige unseren Blick richten. Das ist der Text und die Predigt von heute. Der Herr möchte uns segnen, dass wir in dieser Weihnachtszeit, heute 4. Advent und bis Weihnachten, dass wir uns noch mit dem Gedanken beschäftigen, der Herr hat uns was Wunderbares vorbereitet. Aber er ruft uns zu, dass wir mit standhaften Ausharren eine Stellung einnehmen. Ausharrung ist eine Stellung, eine feste Stellung. Auf dem Schiff, wenn es stürmt, dann darf man sich nicht so irgendwie hinstellen, ein Bein frei, auf einem Fuß stehen, da bist du ganz schnell über Bord gewaschen. Die Matrosen, die gehen alle ein bisschen breitbeinig, so haben sie einen besseren Stand. Einen festen Stand haben. Wir müssen auf dieser Erde auch einen festen Stand haben, damit wir den Stürmen, die wir begegnen, feststehen und unser Herz, unser Auge, unsere Gedanken ausrichten auf die Zeit, auf den Zeitpunkt, wo die Herrlichkeit an uns geoffenbart wird. Der Herr segne uns dabei. Amen.